Euch allen einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mir gerade noch mal so dieses Wort gemeinnützig durch den Kopf gehen lassen, wie schwer es doch ist, gemeinnützig zu arbeiten. Jetzt weiß ich auch, warum Facebook, Google und Amazon nicht gemeinnützig sind. Da muss das Finanzamt nicht so genau hingucken. Das nützt aber auch den Mitarbeitern vom Finanzamt. Und das findet das Finanzamt nicht gemein. Naja. Taufe oder einfach nur mal untertauchen. Hat alles ganz viel mit Wasser zu tun. Ich sehe, ihr habt auch extra passend dazu heute die blauen Stühle raus. Ich habe raus. Da müsste viel mehr Wasser stehen, weil ohne Wasser wäre alles das nicht da. Wollten Sie das auch schon mal? Einfach mal untertauchen, alles hinter sich lassen, alles vergessen? In dieser Formulierung steckt aber meist ein ganz anderer Sinn oder Zusammenhang. Es ist eher gemeint, das Untertauchen in der Menge, nicht mehr gesehen werden, bildlich verschwinden, vor den Blicken der anderen verborgen sein. Und warum entsteht ein solcher Wunsch? Doch nicht selten aus Überlastung oder Scham oder Schuld, dem eigenen Scham oder Schuldgefühl geschuldet. Manchmal sagt man auch, ich möchte im Erdboden verschwinden. Kennen Sie das? Aber bleiben wir bei dem Begriff Untertauchen. Dafür braucht es im Allgemeinen vor allem eins, Wasser. Und Wasser steht nicht nur in der Bibel, sondern im ganz alltäglichen Leben für ganz vieles. Durst. Durst zum Beispiel. Ohne Wasser, ohne Trinken, können wir nicht überleben. Essen ist auch wichtig. Aber darauf kann man normalerweise sehr viel länger verzichten als auf Trinken. Während der Mensch bis zu 4 Tage ohne Trinken auskommen kann, ist es beim Essen erheblich länger. Je nach Konstitution können Menschen bis zu 60 Tage ohne Essen auskommen, aber nur 4 Tage ohne Trinken. Wir wissen auch, Wasser ist zum Waschen da, zum Baden als Erfrischung. Die Industrie benötigt Wasser zum Kühlen und zur Herstellung von Dingen. Und dann kommt da ein Mann namens Jesus und erzählt uns etwas ganz Neues zum Wert und zum Gebrauch von Wasser. Einmal ist es eine bei ihm sehr beliebte Bildersprache. Wer von mir trinkt das Wasser des ewigen Lebens, den wird nimmermehr dürsten. Damit sind wir bei dem Leben erhaltenen Elixier des Wassers. Wir erinnern uns, 4 Tage ohne Wasser bedeuten den Tod. Ein Leben hier auf Erden, ohne ihn, ohne Jesus, ohne seinen Zuspruch, bedeutet ebenfalls den Tod. Den endgültigen Tod. Wobei wir gerne einmal in einer anderen Predigt darüber nachdenken können, wie dieser endgültige Tod wohl aussieht. Denn auf der anderen Seite spricht Jesus ja vom ewigen Leben. Das Gegenteil vom ewigen Leben ist also der ewige Tod. Und dies muss nicht unbedingt den endgültigen Tod bedeuten. Das ist eine Interpretation, die nur bei Atheisten sehr beliebt ist. Nach dem irdischen Tod ist für sie der Tod also nichts. aus, vorbei, Feierabend. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Doch das vielleicht in einer anderen Predigt. Wir reden nun über den Weg zum ewigen Leben. Und dafür nennt uns die Bibel in einer Reihe von Stellen die entsprechenden Aussagen. Nee, sogar Zusagen. Für mich Zusagen, weil ich der Bibel glaube. So steht zum Beispiel bei Johannes 3, Vers 16: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ein Kapitel weiter, Johannes 4, Vers 14 steht: Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich habe noch viel mehr Bibelstellen, aber das wäre jetzt zu viel. Nur diese eine Stelle nochmal. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm, in diesem Menschen, ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und wenn etwas quillt, dann bleibt das nicht drin, dann kommt das raus. Also, wer an Jesus Christus glaubt und an den, der ihn gesandt hat, also Gott, der hat das ewige Leben. Der kriegt es nicht erst, wenn er sich bewährt hat. Er hat es. Der Türöffner zum ewigen Leben heißt also Glaube. Aber wozu denn dann noch die Taufe? In der katholischen Kirche heißt es zum Beispiel, wer nicht getauft ist, der ist kein Christ. Ich möchte dazu so eine ganz kleine, ich will jetzt nicht gegen die katholische Kirche, gar nicht. Aber ich habe jetzt letzte Woche im Radio so eine herrliche Geschichte gehört. Da hat in USA sich vor vielen, vielen Jahren ein Mann von einem katholischen Priester taufen lassen. In einem Fluss. Völlig ungewöhnlich für die katholische Kirche. Und weil es so ungewöhnlich war, wurde diese Taufe gefilmt. Und viele Jahre später kommt dieser Film über diese Taufe vor einen katholischen Bischof und der ist ganz entsetzt, als er hört, dass dieser Priester dort sagt: Wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Bischof sagt: Diese Taufe ist ungültig, denn es muss heißen, ich taufe dich. Das Dumme ist nur, dieser Täufling wurde selber katholischer Priester, hat viele Menschen getauft und Ehen geschlossen. Damit diese vielen Taufen und diese vielen Ehen jetzt nicht automatisch ungültig sind, hat man diesen Mann dann nachträglich nochmal getauft, mit den Worten, ich taufe dich, und ihn nachträglich nochmal rehabilitiert als Priester. Ich vermute, die haben sich ausgerechnet, wie viele Kirchensteuern sie zurückzahlen müssten, wenn all diese Nachfolgen keine Christen waren. Und wer getauft ist als Kind in der katholischen Kirche und in der evangelischen Landeskirche, der ist Christ. Reden wir noch ein andermal darüber, was es heißt, Christ zu sein. Kindstaufe. Ich bin als Kind getauft worden. Meine Frau auch. Wir sind beide aus der evangelischen Landeskirche. Bei mir war es eine Nottaufe, weil der Arzt, als ich auf die Welt kam, schon sagte, das Kind ist tot. Und hat den Totenschein unterschrieben. Und als die Krankenschwester mich entsorgen wollte, hat Gott gesagt, Moment, ich habe da was anderes. Aber man hat mich nach 2 Tagen getauft, so nach dem Motto, wer weiß, wie lange dieses deformierte Kind lebt. Meine Frau wurde auch als Kind getauft. Und meine Frau sagt, ich habe ganz bewusst mit 14 Jahren meine Taufe bestätigt durch meine Konfirmation. Weil die Konfirmation war eine willentliche Bestätigung von mir als Beate. Und ich konnte nur sagen, ich habe meine Konfirmation mehr oder weniger durchlitten. Und habe nach der Konfirmation gesagt, jetzt muss ich erstmal meine Karriere planen. Mit Kirche habe ich jetzt. Deswegen habe ich mich mit 41 Jahren, als ich mit 41 Jahren endlich sagte, Jesus, du bist mein Herr, gesagt, und ich will mich taufen lassen. Das muss sein, weil ich mich das bisher nicht bestätigt habe. Also ist sie nötig, die Taufe für den Erhalt des ewigen Lebens? Wohl nicht zwingend. Das erste ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der für jeden, der an ihn glauben will, ans Kreuz ging, um diesen Gläubigen mit sich ins ewige Leben auferstehen zu lassen. Das heißt im Umkehrschluss, Sie können sich gerne jeden Monat mal taufen lassen. Ohne den Glauben an Jesus Christus als Ihren Erlöser bringt dieses Taufen nur ein einziges Ergebnis. Sie werden nass. Was ist diese Zusage, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben? Ist das nicht so etwas wie eine Liebeserklärung? Und was folgt sehr oft auf die Liebe? Die Eheschließung. Im christlichen Verständnis ist die Trauung am Standesamt sowas wie die Taufe. Die Trauung vor dem Altar, also vor Gott, ist die Bestätigung des Glaubens. Ohne Trauung geht es auch, sagen leider immer häufiger, immer mehr Menschen. Sicher, kann auch gut gehen. Und eine Eheschließung vor dem Altar ist auch nicht immer eine Garantie. Aber ist es nicht eine andere Voraussetzung, wenn man sich vor dem Altar, also vor Gott, die Treue verspricht, bis dass der Tod uns scheide? Und jetzt kommt's mit Gottes Hilfe. Und die andere Variante? Ich garantiere für nichts, ich verspreche nicht wirklich was, frag schon gar nicht nach Gottes Hilfe. Wird irgendwie schon gut gehen, hat bei anderen ja auch geklappt. Und wenn nicht, trennen wir uns halt. Was hat das mit der Taufe zu tun? Darf ich mal um den Rembrandt bitten? Das will ich Ihnen sagen. Auch die Taufe ist die Bestätigung einer auf einer Seite, nämlich Ihrer Seite, beginnenden Liebesbeziehung. Auf seiner Seite, Gottes Seite, besteht diese Liebesbeziehung schon lange. Sie begann mit Ihrer Schöpfung, Ihrer persönlichen Schöpfung im Mutterleib also. Der Täufling bestätigt damit ganz öffentlich vor aller Welt, auch der unsichtbaren Welt, ich, gehöre ab jetzt zu Jesus Christus ganz und gar, und du, Satan, hast jetzt keine Macht mehr über mich. Der Täufling, ich sage jetzt mal stellvertretend, sie tun das ganz bewusst und willentlich. In unserem freikirchlichen Denken geschieht das bei mündigen, selbstentscheidenden Menschen. Mit Kindern wird etwas gemacht. Manche weinen sogar dabei. Sie tun es selber, aktiv, willentlich, weil sie die Entscheidung dazu treffen, dass Untertauchen macht in jedem Fall beim Kind und bei ihnen der Priester oder ein anderer Berufener. Aber sie sagen, ich will. Und manche von euch weinen sogar dabei. Und noch jemand tut etwas. Gott. Er wäscht sie in diesem Moment rein. Nicht ihr Kleid, nicht ihr Äußeres. Das spielt keine Rolle. Nein, ihr Herz, ihre Seele, all die vielen kleinen und großen, hellgrauen und auch manchmal tiefschwarzen Flecken, sie sind weg, ausgewaschen und vergessen. Da bekommt der Gedanke, ich möchte gerne einfach mal untertauchen. Alles hinter mir lassen, doch plötzlich einen ganz anderen Charakter, oder? Ich darf alles loslassen und vergessen mit meiner Taufe, mit ihrer Entscheidung zum Glauben an Jesus Christus und der öffentlichen Bestätigung durch ihre willentliche Taufe dürfen sie all das aus dem alten Leben hinter sich lassen und vergessen. Gott hat es bereits vergessen. Beim Propheten Micha heißt es schon in Micha 7, den Versen 18 und 19, Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Schuld ins tiefste Meer. Vielleicht haben Sie sich ja gefragt, warum da die ganze Zeit der Rembrandt an der Wand hängt. Dieses Bild zeigt die Taufe des Kämmerers aus Äthiopien durch Philippus. Im Originaltext heißt es allerdings der Eunuch aus Äthiopien. Und das ist nicht unwichtig. Erstens mal, weil diese Taufe kein zufälliges Geschehen ist. Philippus wurde vom Gott, vom Heiligen Geist dorthin geschickt an diese Straße. Der Kämmerer begegnet auf dem Rückweg von Jerusalem, wo er Gott anbetete, dem Diakon Philippus. Dieser erklärt sich bereit, dem im Buch Jesaja lesenden Kämmerer die Schrift zu erläutern. Jesaja hat er gelesen. Nachdem er dem Reisenden an einem Beispiel aus dem Buch die christliche Lehre verkündet hat, ist der Kämmerer bereit, sich taufen zu lassen. Er ist der erste Heidenchrist, von dem die Bibel berichtet. Erst nach ihm wurde der römische Hauptmann Cornelius mit seinen Verwandten getauft. Die Taufe eines Eunuchen ist von ganz besonderer Bedeutung. weil im 5. Buch Mose Eunuchen die Teilnahme am jüdischen Gottesdienst verwehrt wurde, von Gesetzes wegen. Dem stand die Verheißung an die Fremden und Kinderlosen aus dem Buch Jesaja, das der ja gerade liest, entgegen, in der ihnen die Aufnahme in die Gemeinde angekündigt wird. In der religiösen Praxis war auch zur Zeit Jesu immer noch die Aufnahme eines Eunuchen in die jüdische Gemeinde ausgeschlossen. Der Kämmerer kam entgegen vereinzelten Angaben in kunsthistorischen Veröffentlichungen also kein Jude gewesen sein, obwohl es ihm möglich war, vor Gott außerhalb des Tempels zu beten. Erst mit der Taufe dieses Kämmerers wird die Ankündigung Jesajas erfüllt, nicht mit der Aufnahme in das Volk Israel, sondern mit der Aufnahme in die christliche Gemeinde. Auf dem Bild ist auch eine Kutsche zu sehen. Der Kämmerer, dieser Begriff ist mir näher, hört die Botschaft von Jesus Christus, er hört sie, er glaubt und er fasst einen Entschluss, eine Entscheidung. Ja, ich will dein sein, Jesus. Ich vertraue. Bitte, Philippus, taufe mich. Ich möchte gern beim Wasser bleiben und zitiere einen Freund. Wer alles hinter sich lassen will, muss auch mal bereit sein, sich untertauchen zu lassen. Und wer über Wasser laufen will, muss aus dem sicheren Boot aussteigen und vertrauen. Vertrauen darauf, dass ab jetzt nichts uns von seiner Liebe wieder trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals wieder trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So schreibt es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer in Kapitel 8. Und darauf vertrauen wir. Wir müssen uns willentlich für die Liebe zu Jesus Christus entscheiden. Er hat sich schon vor ewigen Zeiten entschieden, uns zu lieben. Ohne Wenn und Aber, ohne den Zusatz, mit Gottes Hilfe, denn er ist ja selber der, der uns liebt, Gott. Wer möchte mal so richtig untertauchen, alles hinter sich lassen? Dazu braucht es nicht viel Mut. Es ist eine Liebeserklärung in beiden Richtungen, wie eine Ehe. Für immer und ewig.